Wir diskutieren die ganze Zeit darüber, wie Sie als Führungskraft das machen, dass Ihre Mitarbeiter das machen, was Sie wollen. Und in der heutigen Episode habe ich mir einen Profi eingeladen, da diskutieren wir mal die Sicht eines Unternehmers auf seine erste Führungsebene. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft gehen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die was erreichen wollen. Genau, kleines bisschen den Claim geändert. Im Leben führen Podcast geht es um Erfolg, um Ihren Erfolg. Ihr Erfolg, der dann gerne mal in etwas mündet, was manche Menschen mit dem Begriff Karriere beschreiben. Wer Neues im Leben führen Podcast, herzlich willkommen, richtige Entscheidung getroffen. Für mich ist Karriere nicht nur der Aufstieg in der angestellten Tätigkeit natürlich, sondern für mich ist Karriere auch, kann ein Gleichstieg sein, kann ein Ausstieg sein, kann ein Abstieg sein, da ist alles möglich. Da habe ich im Leben führen Podcast jetzt schon ein paar Episoden zugemacht. Und Karriere, klassische Karriere, die Aufstieg in einer Abgestellten, da war es wieder, was soll denn das? In einer angestellten Tätigkeit natürlich erfordert, geht nicht alleine, weil wir uns natürlich nicht selber befördern können. Eine Beförderung kommt immer von oben. Und jetzt lässt sich eine Gemeinsamkeit, heute ist nicht mein Tag, glaube ich, eine Gemeinsamkeit beschreiben oder finden, und zwar Menschen, die befördert werden oder die regelmäßig Karriere machen und die sehr erfolgreich im Unternehmen sind, befolgen alle neuen Rollen, die ich letztes Jahr formuliert habe. So, neuen Rollen. Dazu gibt es schon eine Podcast-Episode, einfach mal zurückspulen. Oder wenn Sie den Begriff neuen oder dieses neuen Rollenmodell nochmal ganz konzentriert haben wollen, dann lade ich Sie ein. Am 24. Februar 2022, 21 Uhr, ist wieder ein Webinar zum Thema das neuen Rollenmodell. Das Besondere an den Webinaren, die ich mache, ist, am Anschluss gibt es eine halbe Stunde freie Q&A, also Questions and Answers. Sie haben dann die Möglichkeit, Fragen an mich direkt zu stellen und ich beantworte die dann, so gut ich das denn kann. Wer keinen Erfolg hat, wer dauerhaft keinen Erfolg hat, dem fehlt bisher immer irgendwie ein paar Rollen. Ganz viele Rollen sind einfach nicht bekannt, ein paar Rollen werden dann manchmal gerne ignoriert und dann wird behauptet, bei uns funktioniert das ja alles ganz anders im Laden. Herr Kapinski, das müssen Sie verstehen, nicht? Bei uns gar nicht anders. Nee, ist nicht ganz anders, es ist immer das Gleiche. Also wer das neue Rollenmodell nicht drauf hat und nicht ausfüllt, wird nicht befördert. 24. Februar 2022, alles weiter, leben-führen.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn. So, ein Teil von dem Modell oder eine andere Sicht auf das Modell ist so der Blick nach oben. Der Blick nach oben heißt, Führungskräfte-Podcast ist für Führungskräfte und der Hauptschmerz, den die Führungskraft so hat, ist üblicherweise sind die eigenen Mitarbeiter. Naja, und manchmal auch der eigene Chef, wenn der nicht so tut, wie man sich das gerne wünscht. Heute, in der heutigen Episode, habe ich uns Gast eingeladen, da drehen wir die Sache mal um. Und zwar spreche ich mit Bernd Gerob über die Sicht eines Unternehmers auf seine eigene erste Führungsebene. Also nicht als Chef auf die Mitarbeiter, sondern Bernd Gerob hat direkt, als er angefangen hat, ein Unternehmen gegründet, das ist dann noch gekauft worden, alles sehr erfolgreich. Das heißt, er hat die Rolle des Unternehmers glasklar und Bernd Gerob arbeitet seit Jahren für Unternehmerinnen und Unternehmer und mit denen und arbeitet an deren Erfolg. So, erste Hand Information. Und Bernd hat gleich im Stand aus der Vorbereitung sieben Thesen ausgepackt und ausgegraben und die werden wir jetzt im Interview mal besprechen. Informationen dazu, wenn Sie wollen, huschen Sie auf den YouTube-Kanal rüber vom Leben führen Podcast. Da ist das ganze Video nämlich, na, da habe ich schon gesagt, das ist das ganze Interview nämlich als Video. Was jetzt kommt, ist die Audiospur vom Video und keine Panik, Sie verpassen nichts. Also das ist, wenn Sie wollen, schauen Sie sich Bernd und mich an, aber die Audiospur beinhaltet alle Informationen. Okay, also heute, wie sieht ein Unternehmer, eine Unternehmerin die erste Führungsebene? Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo Bernd, schön, dich wieder im Podcast zu haben.
Ja, hallo Olaf, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Wir haben heute jetzt ein sehr spannendes Thema rausgegraben, wo wir so in der Diskussion der letzten Monate drauf gekommen sind. Und zwar, du hast so ein bisschen so eine Fokusanpassung gemacht. Du arbeitest jetzt verschärft und verstärkt für Unternehmer im KMU. Und die Buhmann-Videos sind ja mittlerweile Legende auf YouTube, zumindest auf meinem YouTube. Wer die nicht kennt, dringend mal rüber gucken. Alles Weitere finden Sie natürlich auf leben-führen.de oder auf mehrführen.de bei Bernd. Und diesen kleinen Ideenshift in Richtung Unternehmer, da möchte ich auch gerne von profitieren. Und zwar ist heute die Idee, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie denkt denn ein Unternehmer über, und das hatten wir im Vorgespräch schon, also uns gefällt der Begriff beiden nicht, über die zweite Linie. Was wir damit meinen, sind die Menschen, die direkt an Unternehmer oder Unternehmerin berichten. Egal aus welchem Gewerk, also natürlich IT oder Finance oder was auch immer, ist total egal. Wir wollen heute jetzt mal den Fokus drauflegen, hier ist der Unternehmer, die Unternehmerin, was denkt die und der denn eigentlich? Und ich glaube, wir lassen diese Halbgenderei jetzt mal raus. Was denkt denn der Unternehmer über die ihm direkt zuarbeitenden Leute? Da hast du in der Vorbereitung gleich 7 Punkte rausgegraben. Und da würde ich sagen, dann lass uns doch mal durchgehen. Und das Setup ist immer, dass du halt die Sicht des Unternehmers repräsentierst.
Gerne.
So, erster Punkt, den du gesagt hast, ist Profitabilität.
Ja, also mir hat mal mein Doktorvater das sehr schön gesagt. Er war auch sehr unternehmerisch unterwegs. Und der hat immer von seiner Mutter gesprochen, die einen kleinen Laden hatte. Die hat immer gesagt, eigentlich ist Unternehmertum ganz einfach. Jeder Mitarbeiter muss deutlich mehr einbringen, als er kostet.
Ja.
Das hört sich so banal an, ist aber ganz, ganz entscheidend wichtig, meiner Ansicht nach. Und das fällt mir immer besonders dann auf, je größer das Unternehmen, desto mehr Zwischenebenen hat man. Wenn man sich da mal wirklich genau anschaut, mit welchen Aufgaben und Tätigkeiten sich hochbezahlte Manager rumschlagen, dann fehlt mir eigentlich da wirklich das Verständnis für, dass das wirklich profitabel sein sollte. Und diesen Punkt würde ich auch bei einem kleinen Unternehmen immer betrachten. Da ist es noch kritischer, weil der Unternehmer genau diese Denke an den Tag legen muss. Weil wenn sein Unternehmen nicht profitabel ist, hat er ein richtiges Problem. Das heißt, es geht nicht darum, die Arbeit einfach zu machen, sondern es geht darum, dass jeder mindestens das einbringt, was er kostet. Er muss natürlich noch mehr einbringen. Warum sollte man ihn sonst einstellen? Und das immer im Kopf zu haben, bei den täglichen Arbeiten, die ich mache. Es geht nicht darum, die Aufgaben zu machen, sondern es geht darum, ist es wertschöpfend.
Lass uns hier mal eine dramatische Pause für die Zuhörerinnen und den Zuhörer machen, die jetzt in den Widerstand gehen. Nein, das müsst ihr verstehen. Wir arbeiten im Marketing, Buchhaltung, Controlling, IT. Wir haben ja gar keinen Wertbeitrag.
Das ist natürlich Unsinn. Wenn das so wäre, würde ich mich als Unternehmer natürlich fragen, warum brauche ich euch dann?
Ja. Das ist mein Punkt. Wir sind auch im Leadership Stars Programm immer wieder an dem gleichen Punkt. Wenn du 100.000 Euro bekommst, sieh zu, dass du mindestens 150.000 Euro verbuchen kannst, den die Firma nicht hätte an Einnahmen, wenn du nicht da wärst.
Ja. Oder dass es bestimmte Sachen gibt, das kann ja auch zum Beispiel Sicherheit sein, wenn ich mich jetzt, also deine Leute sind ja sehr stark aus der IT, wenn ich mich jetzt wirklich einen Tag lang damit beschäftigt habe, damit die IT sicher ist, kann man natürlich sagen, ja, das hat ja jetzt nur Geld gekostet. Ja, aber da kann ich natürlich gegenrechnen und sagen, ja, was wäre denn, wenn ich es nicht gemacht hätte? Und in 2 Monaten kracht alles zusammen. Was kostet das dann denn? Also diese Denke muss man da haben. Aber es gibt genügend Sachen in jedem Bereich, in der IT und auch sonst, wo man sagt, ja, das machen wir eigentlich immer so. Wir haben halt einmal pro Woche machen wir diese Excel-Liste und da muss ich halt eine Stunde lang mit verbringen, weil ich da irgendwas reinschreibe. Ist es wertschöpfend? Hilft das? Wo hilft das? Wenn man sagt, ja, das haben wir immer so gemacht oder weiß ich nicht genau, wohin das geht und blablabla. Bla, bla,
ja, genau.
Das sind so nicht wertschöpfende Sachen. Und es mit der Zeit ergeben sich solche Sachen, dass man so arbeitet bei vielen. Oder auch, dass ich umständlich bin, dass ich umständliche Arbeiten mache, wo man sagt, Moment, das gleiche Ergebnis hätten wir in einer Stunde erreicht. Du hast jetzt 5 Stunden gebraucht, nicht weil du besonders langsam gearbeitet hast, sondern weil du 4 Umwege gegangen bist, die unnötig waren. Die hättest du dir, wenn du vorher überlegt hättest, anders gestalten können. Das ist auch mit gemeint.
Und immer die Wertschöpfung, jetzt sprechen wir über Unternehmer, wie denkt der Unternehmer, über seine Mitarbeiter, würde ich auch nach oben spielen. Hör mal, Chef, ich habe verstanden, du willst, dass ich das und das tue. Kostet ungefähr so und so viel. Und dann mal Schweigen aushalten, wenn der dann sagt, Mann, oh ja, stimmt, fuck, es lohnt sich wirklich nicht.
Ich finde sehr gut, dass du das gesagt hast. Das ist nämlich die Kommunikation auch mit dem Unternehmer. Die werden wir später nochmal rangehen. Mhm. Aber das dem Unternehmer wiederzuspiegeln, weil er ja häufig sagt, ja, das müssen wir so und so machen. Und dann, dass der Mitarbeiter sagt, ja, gute Idee, kann ich mir gut vorstellen, wird uns aber so und so viel Zeit, Geld, sonst was kosten. Und dann einfach nur fragen, ist das so gewollt von Ihrer Seite? Und schon merkt auch der Unternehmer, aha, der Mitarbeiter macht sich da entsprechende Gedanken, er denkt mit. Und dann kann der Unternehmer, ja, hast recht, nee, das sollte man anders machen, das ist viel zu teuer. Ja. Gut, dass du es gesagt hast, ne? Also, wenn so ein Gespräch stattgefunden hat, dann hat der Unternehmer das Gefühl, hey, mein Mitarbeiter in der zweiten Linie, der denkt richtig gut mit. Und der,
fürs Unternehmen, ganz genau.
Der denkt bis zum gewissen Grad, er ist natürlich Mitarbeiter, aber er denkt in einer gewissen Art unternehmerisch, was für den Unternehmer in diesem Zusammenhang dann meint, er ist auf Profitabilität, Mehrwert fokussiert in dem Bereich.
Ganz genau, ganz genau. So, der zweite Punkt, der schwang da ja schon mit, das ist der Punkt, den wir mit Verantwortung überschrieben haben.
Ja, da ist es so, man muss sich das mal vorstellen, das Problem eines Unternehmers ist, dass er ganz, ganz viele Hüte aufhat. Er ist für alles verantwortlich. Das ist natürlich klar, darüber kann er sich auch nicht beschweren, aber das ist ja auch der Grund, warum er sagt, okay, mit den Arbeiten oder die Aufgabe oder die Verantwortlichkeit, die hätte ich gern, dass sich jemand beschäftigt, damit ich mich mit den Sachen beschäftigen kann, die wirkliche Unternehmeraufgaben sind. Das bedingt aber, dass der Unternehmer nicht alles durchblicken kann und auch nicht alles vorplanen kann. Deswegen sucht er jemanden in der zweiten Linie, dem er nicht einfach nur Aufgaben gibt, sondern dem er Verantwortung übergibt. Wenn ich also Unternehmer bin und ich habe meine Buchhaltung oder meine IT, dann möchte ich eigentlich sagen, pass mal auf, bitte arbeite nicht nur da, sondern übernimm die Verantwortung. Mach, dass es geht. Mach, dass es funktioniert.
Das ist ein schöner Satz. Arbeit nicht nur da, sondern übernimm die Verantwortung. Der ist cool.
Ja, das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, finde die Lösung. Wenn ich nachfrage, sag mir, ja, das ist das Problem, aber da sind wir momentan dran, da arbeiten wir an der Geschichte. Im Endeffekt will ich, wie soll ich das sagen, Frieden und Ruhe haben als Unternehmer. Ja. Ich habe genügend andere Baustellen und ich habe dir die Verantwortung, nicht nur die Aufgaben delegiert, ich habe dir die Verantwortung delegiert, dass du bitte dich um die IT kümmerst und komm bitte nur mit mir, wenn du Geld brauchst, wenn irgendeine Entscheidung brauchst von mir, die du selbst nicht treffen kannst, aber löst das Problem. Ich glaube, das ist damit gemeint.
Ich tue da noch mal zu, verstehe, was ich will.
Ja.
Gerade in der IT und wenn ich so drüber nachdenke und jetzt, ich habe hier gerade einen Stapel Papier, der zu meiner Hochleistungssteuer-Agency muss, die fragen mich Zeug, da verstehe ich die Frage schon nicht. Und so viele IT-Kollegen fragen Fragen, wo ich denke, wenn euer Unternehmer das versteht, seid ihr selber schuld.
Sehr guter Punkt, ja.
Der Unternehmer muss in der Lage sein, sagen wir mal, irgendwie so eine vage Idee zu formulieren, so mal rumzukiffen, was er jetzt so vorhat. Und die zweite Linie muss das verstehen und dann in das eigene Gewerk übersetzen können, ohne dass das dann gleich wieder zu einer endlosen Diskussion über das Gewerk, also über das Detail führt.
Das bedingt, dass ein Abteilungsleiter, egal ob der jetzt für die IT zuständig ist, für die Entwicklung, HR, dass sie nicht diesen Tunnelblick haben, meine Abteilung, sondern dass sie das Geschäftsmodell verstehen. Das heißt, wenn ich in der Entwicklung bin, muss ich verstehen, wie unser Vertrieb tickt, weil mein Produkt unter Umständen ich da zuschneiden muss dafür. Das heißt, ich muss da ein Gefühl für dieses Unternehmerische als Ganzes haben. Dann kann ich genau so auch mit meinem Unternehmer dann reden, weil der Unternehmer, der hat diese Sicht, der hat aber nicht die tiefe Sicht. Und jetzt bin ich eigentlich derjenige, der Abteilungsleiter, der diese Übersetzung unter Umständen machen muss. Von jetzt, wenn der Unternehmer keine Ahnung von IT hat, so dass der Unternehmer eine vernünftige Entscheidung treffen kann, aber ihn jetzt nicht zumüllen mit irgendwelchen, Fachterminis, die der sowieso nicht versteht.
Und ich denke, das ist der große Unterschied zwischen, du wirst outgesourced oder nicht. Weil wenn ich als Unternehmer einen Abteilungsleiter, Bereichsleiter, was auch immer dann die Begrifflichkeit der nächsten Ebene ist, habe, dem ich quasi so meine Idee mal so hinkoksen kann, was also wo ich selber ja meistens noch nicht weiß, was es genau ist. Wir wollen den neuen Markt, die neue Idee. Und dann ist ja der Auftrag im Prinzip, sag mir mal, was ich will. Wenn der Abteilungsleiter dann sagt, ah nee, Herr Doktor, es müssen Sie aber schon ein bisschen genauer präzisieren, was Sie hier wollen. Naja, so einen kann ich mir von außen billiger holen oder mit weniger Risiko. Ja. Ja. Die zweite Ebene muss aus meiner Sicht genauso ticken wie der auch, wie der Unternehmer auch und sagen, okay, wir haben es auch noch nicht verstanden. Wir melden uns nächsten Freitag nochmal.
Aber jetzt kommt hier genau der Vorteil rein, den jemand hat bei der IT jetzt zum Beispiel, ob wenn da die Sache, wollen wir den outsourcen oder nicht. Jeder, der outgesourced ist, müsste sich ja erstmal in das Unternehmen reinfinden und versuchen, wirklich die Internas zu verstehen. Der aber intern im Unternehmen ist, der muss da eigentlich ein Gefühl für haben.
Ja.
Und das ist ein Vorteil. Und den muss er aber auch wirklich ausspielen. Und ich sehe zu viele Abteilungsleiter oder die in der zweiten Linie, die zu sehr in ihrem in ihrer Linie sind und die anderen Sachen ausblenden. Damit nehmen sie sich eigentlich den Vorteil, den sie haben, gegenüber jemandem, der einfach nur von außen reinkommt.
Ganz genau. Ein interner, was auch immer, Bereichsleiter kann immer bei einem anderen Kollegen reinschlendern und sagen, hör mal, das, was Chefin uns gestern an den Kopf gehauen hat, ich habe es immer noch nicht verstanden. Können wir uns nochmal darüber unterhalten? Mhm. Externer hat überhaupt keinen Zugriff auf die Wege. Bin ich sehr, sehr bei dir. Ja. Und jetzt haben wir gerade schon den Punkt 3 mit abgefrühstückt. Und zwar hast du ihn Lösungsorientierung genannt.
Mir geht es darum, dass viele noch aus der, wenn sie zum Teamleiter oder Gruppenleiter wenn sie das werden, dass sie da die Schwierigkeit haben, dass sie eigentlich noch in der Denke des Facharbeiters sind. Und da ist es häufig so, dass er sagt, ja, ich komme hier der gute Mitarbeiter macht das nicht, aber viele sind so halt drauf, ich habe hier ein Problem, das ist ja nicht meine Entscheidung. Also Chef, wir haben hier ein Problem. Und das Problem ist so.
Der Chef guckt sich das an und sagt,
Herr Chef, du kennst dich ja so gut aus, erzähl doch mal, was machen wir da jetzt? Ich weiß es nicht.
These, jeder Chef, der das an die Ohren kriegt, hat seine Mitarbeiter dahin gezüchtet.
Ja, das ist leider häufig bei Unternehmern durchaus,
KMU-Unternehmern
ein Problem, ohne dass sie das möchten.
Ja. Aber. Du sagst es ja selber, dass jeder Unternehmer oder jede Führungskraft hat nach ein paar Jahren die Mitarbeiter, die sie oder er verdient. Du hast ja auch selber im Podcast schon beschrieben, deine Erfahrung in deinem ersten Unternehmen, wo der Herr Doktor der perfekteste Schwingungsanalysator war und die Mitarbeiter dann halt gekommen sind, wir haben ein Problem. Ach, krieg ich hin. Kriegen wir noch ein zweites Problem hin, das war zu einfach. Ja, genau, wenn du so drauf bist und dann brauchst du dich ja nicht zu wundern. Ne? Also von daher, ich bin sehr bei der Lösungsorientierung. Was denn, wenn der Chef das gar nicht haben will, sondern wenn der noch so ein bisschen oldschooler drauf ist und sich darüber definiert, wie viele Drachen er so getötet hat pro Tag?
Ich glaube, das ist, wie soll ich sagen, man nennt das so eine Wachstumshürde, in der solche Unternehmen sind und vor allem solche Unternehmer. Es gibt ich glaube, Stefan Mehrath war das, der das sehr schön gesagt hat, wenn dein Unternehmen wächst, also für den Unternehmer, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wächst mit, geistig, akzeptierst quasi deine Rolle, komme ich gleich noch drauf, oder ihr beide geht kaputt. Also dann lieber nicht wachsen. Das kann durchaus funktionieren, wenn ich so einen Handwerksbetrieb habe mit 4-5 Mann, der nicht wachsen will. Da läuft das. Das funktioniert auch. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Wenn der Handwerksmeister das Ding verkaufen will, ist es nichts wert. Wenn der Handwerksmeister krank wird, ist auch schlecht. Ne? Also das hat schon Nachteile, ziemliche. Aber es kann eine Zeit lang sehr gut funktionieren. Sobald er aber wachsen will, sobald er größer wird, muss er seine Rolle anders definieren. Und das kann ich als Mitarbeiter sehr vorsichtig, wir kommen nachher nochmal auf dem Punkt Fingerspitzengefühl, kann ich sehr vorsichtig klar machen. Aber eigentlich muss es vom Unternehmer kommen. Der muss die Einsicht bekommen, ich muss meine Rolle verändern, sonst, und das bedingt, dass ich die Verantwortung auch wirklich abgebe und nicht nur einfach Aufgaben sage, machen Sie das mal, ich habe das durch, ich bin ja der größte Experte. Wer in dieser Falle drin ist, Er zieht seine Mitarbeiter nämlich mit der Zeit, dass sie sich so verhalten, und dann braucht es noch länger, wenn er dann irgendwann verstanden hat, ja, jetzt ich delegiere Verantwortung, und der Mitarbeiter, der seit 20 Jahren dabei ist, sagt, nee, der hat er schon mal probiert, da verbrenne ich mir die Finger, das mache ich
genau, nicht. Letztes Mal habe ich ein paar in den Hals gekriegt dafür, als ich...
Exakt.
Genau. Ja, ich weiß, ja. Bin ich sehr bei dir, ja. Jetzt sind wir bei dem ersten, sagen wir mal, bei dem Punkt, der wahrscheinlich am derjenige ist, der am wenigsten Diskussionen erfordert, der aber am häufigsten zerbröselt wird, ja. Nämlich Verlässlichkeit.
Das ist ich versuche nochmal aus der Sicht des Unternehmers. Ich habe vorhin gesagt, das größte Problem eines Unternehmers, und ich denke, wir werden das irgendwann mal in einer anderen Folge noch besprechen, den Unterschied ist, er hat viel mehr Hüte auf, er hat viel mehr Rollen, die er spielen muss, er hat viel mehr Aufgaben und viel mehr Problemfelder, als er überhaupt bewältigen kann.
Ja.
Das ist der Grund, warum er Verantwortung an bestimmte Leute gibt und sagt, bitte kümmere dich darum. Er kann aber diese Verantwortung, also dieses Delegieren, ja nur machen, wenn er sagt, ich weiß, derjenige kümmert sich drum. Da bricht jetzt nicht ein Feuer aus, sondern wenn da ein Feuer ist, dann löscht er das auch. Ich muss mich darauf verlassen können. Und das kann ich natürlich nur, wenn derjenige auch verlässlich ist. Und verlässlich heißt, der hält seine Termine ein. Das, was er zusagt, hält er auch ein. Wenn es dann doch mal zu einem Fehler kommt, übernimmt er die Verantwortung für den Fehler. Und die Verantwortungsübernahme heißt, Chef, ich habe hier einen Mist gebaut, ich habe das und das. Ich kümmere mich darum, dass wir da sind, das wird aber ein bisschen teurer und der Termin kann nicht eingehalten werden. Und wer ist schuld? Ich bin schuld. Tut mir leid, ich arbeite dran. Und nicht, ja, die andere Abteilung kam ja auch nicht nach.
Ja, genau.
Und heute Freitag. In China ist der Sack reiß und deswegen...
Aber...
Das kann nicht funktionieren. Ne? So jemanden traue ich dann irgendwann nicht mehr. Das mag eine nette Person sein, aber ich darf den eigentlich nicht auf der Position haben, weil der macht mir mehr Probleme, kostet mir Zeit, Energie. Und genau das ist es, was der Unternehmer zu wenig hat.
Der fünfte Punkt, den wir haben, ist Loyalität. Was meinst du denn damit?
Ja, als wenn du anfängst in so einem Unternehmen und du hast nur den Geschäftsführer, kleine Butzelbude, 5-6 Mann, dann hast du die Mitarbeiter. Du hast keine Zwischenschicht. Die Zwischenschicht kommt dann dazu, wenn der Chef halt überfordert ist und man sagt, so geht's nicht mehr weiter. Wir müssen die Organisation, wir müssen das anders hinkriegen. Und dann kommt die erste Linie rein. Und die erste Linie hat schon direkt das Problem, dass es eine Sandwich-Position ist. Die Mitarbeiter sagen, ja gut, ist der harte Chef jetzt weg, jetzt habe ich den netten Teamleiter, mit dem rede ich. Und der Teamleiter sitzt jetzt dazwischen. Ne? Er muss seine Mitarbeiter am Laufen halten, gleichzeitig aber den Chef bedienen. Das ist eigentlich, in jeder Führungsrolle habe ich dieses Problem.
Inklusive Unternehmer.
Wie bitte?
Inklusive Unternehmer, der muss...
Inklusive da. Nur also, ist es da ganz wichtig, wenn man das Thema Loyalität hochbringt, dass gerade der Unternehmer sagt, wem gilt die Loyalität meiner Führungskraft? Dann sagt er, natürlich gilt die mir. Die Loyalität gilt nicht dem Unternehmen. Sie gilt dem Unternehmer. Und sie gilt auch nicht im Zweifelsfall den Mitarbeitern. Natürlich sollte er sich um die Mitarbeiter kümmern. Der kann auch ein netter Chef sein, ist mir vollkommen egal. Aber im Zweifelsfall, wenn es hier Stress gibt, dann muss ganz klar sein, dass die Führungskraft, dass ich als Unternehmer erwarte, dass er mir gegenüber loyal ist und nicht den Mitarbeitern. Dass ich also nicht,
ja,
quasi, dass er sich nicht auf die Seiten der Mitarbeiter schlägt, wenn es hart auf hart kommt. Das
den müssen wir nochmal sezieren, weil warum der so schwierig ist, glaube ich, ist die reine Zeitlichkeit. Wenn der Abteilungsleiter den ganzen Tag mit seinen Leuten zusammenarbeitet und 2 Stunden in der Woche mit dem Chef zusammenarbeitet, rutscht das sehr schnell weg und gibt eine andere Perspektive.
Ja.
Der andere Teil ist, wir sprechen hier von Loyalität und die wird üblicherweise nur dann eingefordert, wenn richtig Seegang ist.
Ja.
Deswegen glaube ich, macht es eine Menge Sinn, als guter Mitarbeiter, auch wenn die See ruhig ist, hin und wieder mal durchblitzen zu lassen, dass wem die Loyalität gilt. andersrum, als Unternehmer würde ich es mal einfordern, weil wenn Rock'n'Roll ist, will ich nicht rausfinden, dass mein Head of irgendwas dann doch lieber eine Gewerkschaft gründet, als dass der mit mir zusammen das Unternehmen gerade zieht.
Also wenn mein Head of in die Gewerkschaft geht, da habe ich aber was richtig falsch gemacht.
Ja, das ist der Punkt. Nur das will ich nicht rauskriegen, wenn die Wellen gegen das Ufer schlagen, sondern das hätte ich ganz gerne schon mal vorher.
Also eine Führungskraft aus meiner Sicht, ich weiß, das ist nicht immer so, aber in der Regel ist eine Führungskraft nicht in der Gewerkschaft. Und es gibt Ausnahmen, ganz klar. Da ist ein ganz krasser Loyalitätskonflikt.
Wir haben das sehr, sehr, sehr häufig. Allerdings zugegebenermaßen, ich kenne es nur aus richtig großen Organisationen, wo dann sowieso die Bedeutungslosigkeit über den Gang wabert, wo die sagen, hör mal, wir lesen jetzt in der Zeitung, was hier gerade passiert, also was von oben hin passiert. Und von mir verlangt man, dass ich mit meinen Mitarbeitern harte Abfindungsdiskussionen über 3,5 oder 4,5 Monate führe, die dann alle sagen, lass mich mal kurz drüber nachdenken, leck mich doch alle, ihr habt da 5,5 Mal Jahresgehalt erledigt. So,
ich rede jetzt bewusst auch nicht von den großen Unternehmen, da ist nochmal eine ganz andere Struktur, da kann ich auch vieles nachvollziehen.
So ein Gedanke darf gar nicht erst aufkommen. Auch eine Führungskraft muss sich hin und wieder mal die Frage stellen, to my main concern, wer ist derjenige, der meine Wohnung bezahlt letzten Endes? Ja. So, und da bin ich sehr bei dir. Also die Loyalität darf man hin und wieder nochmal klar machen, die gehört, also wir haben einen Eid auf den Chef geschworen und nicht irgendwie auf was anderes.
Ja, also ein Eid geschworen würde ich jetzt, der geht mir ein bisschen zu weit.
Ich weiß auch nicht, mein Kopf schnallen, aber es
ist eher so. Ich will nochmal sagen, ich bin nicht gegen Gewerkschaften oder gegen Betriebsräte. Betriebsrat ist für mich ein bisschen besser, nur die Rolle, die eine Führungskraft in einem kleinen Unternehmen hat, ist eher die des Unternehmers.
Ja, gerade zweite Linie. Ne? Wir sprechen über zweite Linie.
Das geht nicht. Dass Mitarbeiter das Recht haben, einen Betriebsrat zu gründen. Ich kenne durchaus auch kleine Unternehmen mit 50, 100 Mitarbeitern. Da ist der Betriebsrat, wenn er gut funktioniert, extrem hilfreich, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für den Unternehmer. Also das gibt es durchaus beides. Nur die Rolle, die dann jemand hat, der im Betriebsrat ist, der kommt aus von der Mitarbeiterseite. Der hat auch ganz klar, dessen Loyalität sind die Mitarbeiter. Mhm. Aber dann kann die Führungskraft nicht Betriebsrat sein.
Ja,
das geht in einem kleinen Unternehmen nicht. Würde ich jedenfalls nicht verstehen.
Ja, das denke ich auch. Der sechste und siebte Punkt, die fassen jetzt nochmal ganz viel zusammen. Und zwar hast du den sechsten Punkt Nachsicht genannt. Los.
Ich will es mal so sagen. Der Unternehmer ist genauso ein Mensch wie jeder andere. Mit Stärken und Schwächen.
Und Schwächen, genau. Liebe Unternehmer.
Und es ist manchmal auch durchaus so, da derjenige halt extrem viel um die Ohren hat, dass er sich vielleicht auch mal nicht so verhält, wie man sich das wünscht. Und da eine gewisse Nachsicht walten zu lassen, ist zumindest günstig und erwartet der Unternehmer auch. Ist das fair? Nee, manchmal ist das nicht fair. Ich könnte damit auch teilweise nicht umgehen. Deswegen bin ich selbst Unternehmer und habe keinen Chef mehr. Ne? Aber es ist günstig und der Unternehmer bis zum gewissen Grad erwartet das auch. Trotzdem will der Unternehmer aber niemanden, der ein Speichellecker oder sowas. Nee. Aber derjenige hat, das ist der siebte Punkt, dann ein gewisses Fingerspitzengefühl, dass er merkt, so, jetzt ist schlecht, jetzt sollte ich dieses Thema nicht beim Chef ansprechen. Das mache ich lieber morgen. Und der versteht die Herausforderungen, die der Unternehmer hat und baut das in seine Kommunikation ein. Wenn also der Unternehmer gerade einen Riesenauftrag verloren hat, hat der was ganz anderes im Kopf, als ja, aber wir wollten jetzt eigentlich, finden das nicht gut, dass jetzt am Wochenende wir schon wieder Überstunden machen. Und der denkt, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich hier die Löhne in 3 Monaten bezahlen soll und jetzt kommen die mir mit so einem Schrunz da. Das wird er nicht sagen, aber so denkt er in dem Moment. Und zwar ist das absolut verständlich. Der die zweite Linie hat dafür Verständnis, hat dafür dieses Fingerspitzengefühl und sagt, das gehen wir jetzt heute nicht an, das blocke ich ab bei meinen Mitarbeitern, falls da irgendwas ist. Und ich spreche mit ihm zum Zeitpunkt, wo er ja sich nicht so mit diesem Riesenproblem beschäftigt, wo er auch Freiheiten im Kopf hat, um auf sowas einzugehen.
Das ist also die eine Seite. Die andere Seite, die du aufgemacht hast, war Augenhöhe.
Ja.
Du hast es schon gesagt, also keiner braucht so Speichellecker. Also meine These wäre, wenn ein Unternehmer nur so Minimis um sich rum sortiert, dann wird das Unternehmen weder groß noch alt.
Ich würde da ganz kurz, das Problem ist, dass es solche Unternehmen natürlich gibt. Dass es auch wirklich da Unternehmer gibt, die sind unter aller Sau. Die gibt es.
Ja, ja, ja.
Da muss ich mir natürlich dann überlegen, wenn ich da in der zweiten Linie bin, lasse ich das mit mir machen? Wie weit sind bestimmte Sachen, lasse ich zu? Und wo sage ich, nee, da passe ich nicht rein. Sorry, das geht nicht. In der Regel sind solche Unternehmen haben aber auch massive Probleme mit der Zeit, weil die guten Leute lassen sich bestimmte Sachen nicht gefallen.
Das ist mein Punkt. Die werden entweder, also kann sein, dass die schon alt sind, also gerade so in den 60ern gegründet, in den 80ern war ja egal, was du machst, konntest du es verkaufen. Und dann so seit 20 Jahren Stagnation, wo sie alle sagen, nee, das muss so, wir wollen gar nicht wachsen. Aber ich will noch mal auf die Augenhöhe raus. Mhm. Wenn du dein Board mit lauter Klonen besetzt hast, die alle, wenn du sagst, yay, dann sagen die auch alle, yay. Das führt ja zu gar nichts. Und ich glaube, dieser Bereich Augenhöhe ist sehr wichtig, um eine andere Idee reinzubringen in die Diskussion, ohne ihm blöd zu kommen.
Ja.
So, und da darf man dann, glaube ich, manchmal auch die Spannung aushalten. Wenn Chefchen völlig der Meinung ist, wir müssen das Faxgerät wieder einschalten und du sagst, du weißt, das war in den 80ern bestimmt eine gute Idee.
Das sind so zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Kein Mensch wird gern vorgeführt. Das heißt, wenn mein Chef dafür, nehmen wir mal dieses idiotische Beispiel, mein Chef ist überzeugt, nee, das Faxgerät, das können wir jetzt nicht abschalten. Und ich aber gute Gründe auch gerade in der heutigen Zeit sehe, vielleicht ist das nicht mehr so up to date. Dann würde ich, wenn ich merke, das führt zu nichts, versuchen, den richtigen Zeitpunkt und dann immer unter vier Augen ihm das zu sagen. Ich kann einem unter vier Augen viel mehr sagen und er lässt sich auch mehr sagen, als wenn er, wenn die ganze Mannschaft vorhanden ist und ich kritisiere denjenigen. Das ist bei jedem Feedbackgespräch eigentlich so und das ist hierbei noch viel krasser, meiner Ansicht nach. Und das sind so Sachen, das ist auch dieses Fingerspitzengefühl, was eigentlich ein banales Fingerspitzengefühl ist, aber das gehört dazu, dass ich das dann nicht mache. Und das machen manche einfach falsch, wo ich denke, oh, ihr versaut euch da gerade was, das ist unnötig.
Ja, wir sind da mitten im siebten Punkt, Fingerspitzengefühl, genau. Also vorführen, also wer seinen Chef vorführt, egal ob der jetzt Unternehmer ist oder nicht, der hat sowieso das Spiel schon nicht verstanden oder hat einen anderen Plan oder hat bald einen anderen Plan. Aber ich meinte jetzt mit dem Bereich Nachsicht, natürlich, du willst die Macken vom Alten verstanden haben. In Klammern, wer keine hat, schmeiße den ersten Stein. Das ist der eine Teil, der andere Teil, aber eben, das darf nicht runterkippen in so ein devotes Verhalten, sondern wenn der Unternehmer sich 5 Bereiche oder N Bereiche aufbaut, dann hat er da Profis in den Bereichen sitzen. Ein guter Unternehmer will sicherlich hören, was die Bereiche zu dem und dem meinen. Und wenn der Mensch von der IT sagt, hör mal, bleiben wir bei dem Beispiel, Faxgerät ist out, dann hilft das, glaube ich, der IT nicht weiter, wenn der Unternehmer 3-mal Nein gesagt hat, also grundlos, dann das einfach dazulassen. Und ich weiß, Faxgerät ist jetzt, es geht nicht ums Faxgerät.
Ja.
Ja, sondern da erwarte ich ein gewisses Verantwortungspotenzial von der zweiten Linie, dass die sagen, ja, hör mal, ich weiß, dass diese Entscheidung ist die richtige. Ob wer das jetzt hören will oder nicht, aber es ist die richtige Entscheidung. Entweder wir diskutieren die aus und ich komme zum anderen Schluss, bis dahin popel ich nach. Und jetzt sind wir bei dem Punkt so, dass das nicht auf die Beziehung schlägt, dass das im Konstruktiven bleibt.
Ja. Da kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, den hätten wir vorhin eigentlich schon ansprechen müssen. Bei der Loyalität gehört das eigentlich besser rein. Und zwar, dass wenn eine Entscheidung wirklich auch getroffen ist, der Unternehmer hat sich das alles gut angehört, hat auch wirklich sich die Zeit genommen, hat aber dann eine Entscheidung getroffen. Ich finde diese Entscheidung nicht gut. Dann vertrete ich sie trotzdem.
Absolut, absolut.
Und rede nicht schlecht über den Unternehmer. Das ist ein Mindestmaß und das machen manche auch nicht. Sie gehen dann mit ihren Mitarbeitern und sagen, ja, der Alte hat da wieder, na gut, wenn er meint. Das ist nicht wertschätzend, wie ich über meinen Unternehmer, meinen Chef dann spreche. Und ich will eine Sache da so sagen, wenn du so einen Unternehmer hast, der da schon mein Alter hat und der hat über 30 Jahre etwas ganz Tolles aufgebaut eigentlich. Ne? Der hat, und das ist nicht einfach, das kannst du daran sehen, wenn jemand, ich glaube, von den Unternehmen, die jetzt gegründet werden, gibt es vielleicht noch 20% in 5 Jahren. Das heißt, da hat jemand aber über 30 Jahre ein Unternehmen aufgebaut, stark geprägt, und das existiert jetzt noch. Allein nur diese Sache ist extrem, ist eine ganz tolle Sache. Das muss ich eigentlich immer honorieren als der Angestellte, weil das habe ich nicht hingekriegt. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin ein Angestellter. Die Verantwortung, über 30 Jahre so ein Ding aufzuziehen und den Erfolg, sicher, das hat er nur nicht alleine gemacht. Aber er hat das gerade, die KMUs, die jetzt so 20, 30, 40 Mann haben, das ist sehr stark durch die Entscheidungen geprägt worden, die dieser Unternehmer gefällt hat. Also selbst wenn ich nicht damit übereinstimme, was er da jetzt vielleicht gerade in dieser Entscheidung gefällt hat, in der Vergangenheit hat er gezeigt, dieser Unternehmer, dass er damit verdammt richtig lag. Also wer bin ich, dass ich da dann darüber meckern sollte? Dann ich sollte ich es erstmal besser machen. Ne?
Das ist der Punkt, den habe ich mir jetzt 8. Punkt so aufgeschrieben. Also Arbeitstitel Reiterstandbild.
Was, Reiterstandbild?
Reiterstandbild. Ja, der Chef ist ein Arsch, aber einer von euch beiden hat die Firma gegründet und du bist es nicht. Ich bin sehr, sehr, sehr bei dir. Nur zu häufig haben wir das Standardproblem. Der Server-Admin hält den IT-Leiter für eine Lusche, weil der IT-Leiter sich nicht in den Tiefen des Servers auskennt, wie sich der Server-Admin auskennt. Und jetzt, ne, Ingenieure wissen, was ein Integral ist. Je weiter das nach unten geht, desto schmaler wird der Bereich, den Leute verantworten, und desto tiefer können sie dann reingehen, weil die Fläche dieses, ja, also Breite mal Tiefe halt immer die gleiche ist. Der Unternehmer hat ja noch ganz andere Themen im Kopf. Also der kennt sich nicht nur in der IT ein bisschen aus, sondern der kennt sich auch im Marketing aus, der ist gut in Sales, der ist gut in das. Der kennt Dinge in Text, wovon du gar nicht weißt, dass es die gibt. Den dürfen wir immer und immer mal wieder auf dem Zettel haben. Einer von euch beiden hat das Unternehmen gegründet und du bist es potenziell nicht. Also das ist so, Reiterstandbild ist vielleicht so ein bisschen arrogant, aber zu Not ein Vertrauensvorschuss. Weil ja, einer von euch beiden wird am Ende des Tages auch im Knast enden, wenn es schief geht. Und das bist du wieder nicht als Angestellter.
Das ist der Geschäftsführer, genau.
Ja.
Das ist noch ein anderer Punkt, genau. Ja, ja.
Also so ein bisschen so ein Vorschuss Vertrauen, genau wie du es gesagt hast, wenn eine Entscheidung vom Unternehmer gefällt wurde und es passt dir nicht, jetzt sind wir bei Kultur, die ist jetzt gefällt. Und es ist, sorry to say, aber es ist erstmal nicht dein Unternehmen. Auch wenn ich immer wieder predige, für deine Abteilung, so wie du ein Unternehmen führen würdest. Ja, ist schon richtig. Aber eben abhängig beschäftigt. Das ist das, was oben im Arbeitsvertrag drin steht. Ja. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren.
Ja. Und ich habe ja als Mitarbeiter immer die Möglichkeit, dass ich sage, wenn mir das immer wieder passiert, dass ich sage, das geht ja in die ganz falsche Richtung, vollkommen falsche Strategie, da kann ich nicht hinterstehen, das ist nicht in Ordnung, dann muss ich die Konsequenz ziehen. Dann bitte trenn dich im Guten von dem Unternehmer, weil ihr passt nicht zusammen. Der Unternehmer im Endeffekt hat das Risiko, baut das Ding auf, entweder du bist auf der Linie mit demjenigen oder nicht. Es gibt genügend andere Unternehmen, also müsstest du dann deinen Job kündigen und irgendwo anders anheuern.
Ja, ja. Ich denke auch, also so eine große Portion Vertrauensvorschuss, eine große Portion Helfersyndrom, also ich will dem Chef helfen, wenn die nicht da ist, also wenn das persönlich, gerade erste, zweite Linie, wenn ein Mitarbeiter Führungskraft in der zweiten Linie direkt an den Chef berichtet und sagt, der Chef also fühlt und es auch auf der Gartenparty immer wieder erzählt, was das für eine Lusche ist. Geht er weg.
Kann ich sagen.
Geht er weg. Das kommt, ja. Das kommt raus.
Ja,
das
ist, genau.
Das führt also, zu falschen Entscheidungen, das führt zu falscher Stimmung.
Ja, exakt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. So wie du über deinen Chef denkst, das gilt jetzt eigentlich immer, aber beim Unternehmer ist es noch, finde ich, extremer. Es kommt raus. Also versuch als Mitarbeiter eine gute Einstellung deinem Chef gegenüber zu machen. Nicht, weil du jetzt das machen müsstest, ja, das sehe ich gar nicht ein. Es ist günstig. Und wenn du die nicht hast, wird es schlimmer. Und dann ist es der bessere Weg zu sagen, gut, dann kündige ich, weil ich krieg's nicht hin. Das kann auch vollkommen in Ordnung sein. Eine gewisse Zeit lang probiert man das aus. Ich verstehe ihn einfach nicht. Wir sind dann einfach nicht auf einer Wellenlinie. Ja, und dann muss ich die Konsequenz ziehen, besser, bevor sie der Chef irgendwann zieht. Denn der wird sie irgendwann ziehen, wenn er merkt, hey, der Mitarbeiter ist nicht loyal zu mir. Gerade in der zweiten Linie geht das gar nicht.
Ja, und damit wir das so nicht beenden, der riesengroße Vorteil beim KMU, also Mitarbeiter in der zweiten Linie in einer überschaubar großen Organisation, ist, du hast ja beliebig viel Lego zu spielen.
Absolut.
Du bist ja sehr, sehr, sehr wenig eingeschränkt von diesen ganzen Schikaneprozessen, die sich Behörden und Konzerne so auftun.
Ja.
Du hast einen direkten Zugang zu demjenigen, der letzten Endes die wirklich echte Entscheidung fällt. Ja, du hast vielleicht einen Kollege, der rumnervt und der dies und das und jenes. Ja, aber ich glaube, Guido Westerwelle hat es gesagt, wenn du eine Partei ohne Widerspruch haben willst, dann darfst du keine Mitglieder aufnehmen. und das fängt ja, also wer in der Familie ständig nur eitel Sonnenschein hat, also entweder sprechen die nicht miteinander oder er lügt. Sowas darf man aushalten. Wenn ich einen direkten Zugang zu demjenigen habe, dessen Name vorne an der Tür steht, ich habe jetzt so ein altes 1980er Firmenschild mit so einem messigen Plakettenteil draußen dran, die Müller KG oder so. Wenn du zu dem direkten Zugang hast, stehen dir alle Möglichkeiten offen. Versau's einfach nicht und mach was Geiles draus. Die beste Position, die ich mir vorstellen kann.
Vor allem, du hast es viel leichter in einem KMU, wenn du da auf diesen Ebenen bist, du bekommst viel schneller viel mehr Verantwortung und damit Absolut. Gestaltungsspielraum.
Absolut. Cool. Gut, so denkt ein Unternehmer über die zweite Linie. Bernd, vielen Dank.
Vielen Dank, Olaf. Hat viel Spaß gemacht. Danke.
Ciao.